Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Fall Snowden entwickelt sich immer mehr zum politischen Streitfall zwischen den USA und Russland. Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter hält sich nach Angaben des russischen Präsidenten Putin weiterhin im Transitbereich des Moskauer Flughafens auf. Forderungen Washingtons, den 30-Jährigen auszuliefern, wies Putin zurück. Snowden war über Hongkong nach Moskau geflohen. Angeblich will er nach Ecuador weiterreisen, wo er Asyl beantragt hat. Die USA werfen Snowden wegen der Enthüllung von Internet-Spähprogrammen Geheimnisverrat vor.
Nach einem langen Tag voller wilder Spekulationen ließ es sich Wladimir Putin nicht nehmen, selbst das weltweite Rätselraten zu beenden. Ja, Snowden ist in Russland. Das war völlig überraschend für uns. Er kam als Transitpassagier an und ist noch immer im Transitbereich. Den ganzen Tag über hatten russische Fernsehsender die Videos ihrer Korrespondenten aus der Aeroflot-Maschine nach Havanna gestern gezeigt, ohne Snowden an Bord. Über 20 waren nach Kuba geflogen, nur um dann vom Co-Piloten zu hören: keine besonderen Passagiere heute an Bord, nein. Auch kein VIP? Nein, nur Journalisten. War Snowden vielleicht überhaupt nie in Russland? Oder hatte er, so andere Gerüchte, heimlich eine andere Maschine an einen unbekannten Ort bestiegen? Nach der Aufklärung gab der russische Präsident sich entschlossen, Snowden im Transitbereich festzunehmen. Dafür, so Putin, gäbe es keinen Anlass. Der habe schließlich in Russland nichts verbrochen. Wir können einen Ausländer nur ausliefern, wenn es mit dem betreffenden Staat einen Auslieferungsvertrag gibt. Mit den USA aber haben wir ein solches Abkommen nicht.
Er hoffe, dass die USA Verständnis für diese Position hätten, so Putin noch. Und je schneller Snowden zu seinem endgültigen Ziel ausreise, umso besser. Der russische Geheimdienst habe bis zur Stunde nicht mit Snowden gearbeitet. Staatsmännisch, ja versöhnlich, klang Putin. Ob Washington allerdings das als einen glaubwürdigen Versuch der Schadensbegrenzung empfindet oder eher als bittere, schwer zu ertragende Ironie, bleibt abzuwarten.
Mehr zum Fall Snowden gibt es auf tagesschau.de. Dort beleuchten wir auch die politische Lage in Ecuador, den möglichen Fluchtpunkt Snowdens. Bund und Länder haben den Opfern der Hochwasserkatastrophe schnelle Unterstützung zugesagt. Heute hat die Koalition zusammen mit den Oppositionsparteien SPD und Grünen im Bundestag einen Hilfsfonds von 8 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Wie hoch die Schäden in Ost- und Süddeutschland insgesamt sein werden, ist nach wie vor nicht abzusehen.
Nachbarn, Freunde, ehrenamtliche Helfer. Sie alle haben Menschen unterstützt, die von der Flut hart getroffen wurden. Eine große Solidarität, die auch die Bundeskanzlerin beeindruckt hat. Ihnen und der Feuerwehr, dem THW und der Bundeswehr dankt sie im Namen der Bundesregierung und des Parlaments.
Wir erleben einmal mehr, in der Stunde der Not stehen die Menschen in Deutschland zusammen. Sie packen gemeinsam an, sie stehen einander bei. Wir sind ein starkes Land. Der Zusammenhalt ist eine der größten Stärken unseres Landes.
Beifall für die Helfer von allen Fraktionen. Schnell und unbürokratisch soll die Unterstützung für den Wiederaufbau sein. Bis zu 8 Milliarden Euro gibt es aus einem Fonds, den Bund und Länder gemeinsam finanzieren. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin will mehr. Eine langfristige Zusammenarbeit aller Länder.
Wir müssen beim Hochwasserschutz in Deutschland sehr viel enger zusammenrücken. Wir benötigen einen nationalen Pakt für Hochwasserschutz. Einen Pakt, der über Zusammenarbeit und Finanzierung im Hochwasserfall hinausgeht.
Die Grünen tragen den Hilfefonds mit, fordern aber ein radikales Umdenken beim Hochwasserschutz.
Solange wir keinen ökologischen Hochwasserschutz haben, solange wir immer weiter höhere Deiche und Mauern bauen, solange werden die Flüsse nichts anderes tun, als noch schneller zu fließen.
Der Bund finanziert den Fonds vor. Die Länder haben 20 Jahre Zeit, ihren Anteil abzuzahlen.
Die EU-Staaten wollen die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei trotz der Polizeigewalt gegen Demonstranten fortsetzen. Allerdings sollen die Gespräche erst im Herbst beginnen und nicht wie ursprünglich geplant schon morgen. Deutschland hatte den Kompromissvorschlag vorgelegt und war damit von einer möglichen Blockade der Gespräche abgerückt. Die Haltung hatte zu diplomatischen Verwerfungen mit Ankara geführt und war bei vielen EU-Staaten auf Skepsis gestoßen.
Der Bundesaußenminister musste eine Kuh vom Eis kriegen. Deutschland hatte sich wegen der Polizeigewalt in der Türkei gegen die Öffnung eines neuen Beitrittskapitels gestellt, gemeinsam mit den Niederlanden und Österreich. Solche Bilder hatten die Bundesregierung zögern lassen, streng nach Fahrplan über Details eines EU-Beitritts zu verhandeln. Die Mehrheit der EU-Länder wollte aber an der langfristigen Strategie festhalten. Also musste ein Kompromiss her.
Ich freue mich, dass wir auf der Basis unseres Kompromissvorschlages eine Lösung bezüglich Kapitel 22 in den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei gefunden haben. Dem sind sehr umfangreiche Gespräche innerhalb unserer Europäischen Union vorausgegangen.
Der Kompromiss Made in Germany lag den Außenministern seit gestern Abend vor und die nächtlichen Gespräche mit denen, die von Anfang an für die Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen waren, zeigten Wirkung.
Ich bin ganz dafür, denn das wäre ja ein Kompromiss, der trotzdem zeigt, dass wir Interesse daran behalten, mit der Türkei weiterzukommen und andererseits selbstverständlich, dass man auch reagiert auf das, was hier in der Türkei geschehen ist.
Erleichterung in Luxemburg und aus Ankara signalisierte auch der türkische Außenminister Zustimmung. Die Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen im Herbst ist allerdings an die Bedingung geknüpft, dass der dann vorliegende EU-Fortschrittsbericht der Türkei ein gutes Zeugnis ausstellt.
Suchmaschinenbetreiber wie Google können einem Rechtsgutachten zufolge nicht dazu verpflichtet werden, sensible persönliche Daten aus ihren Trefferlisten zu entfernen. Die derzeitige EU-Datenschutzrichtlinie beinhalte kein allgemeines Recht auf Vergessenwerden, heißt es im Schlussantrag des Generalanwalts beim Europäischen Gerichtshof. Danach haben Bürger aber Anspruch auf das Löschen falscher oder anstößiger Daten. Eine abschließende Entscheidung des Gerichts wird in einigen Monaten erwartet. In den meisten Fällen folgt der EuGH den Anträgen seiner Generalanwälte.
Der griechische Staatspräsident Papoulias hat in Athen die neue Regierung vereidigt. Ministerpräsident Samaras und dessen konservative Nea Dimokratia hatten sich mit den Sozialisten von Vizeregierungschef Venizelos auf ein Bündnis geeinigt. Die Regierung musste neu gebildet werden, weil der dritte Koalitionspartner, die Demokratische Linke, aus der Koalition ausgestiegen war. Grund war der Streit über die Schließung der staatlichen Rundfunkanstalt ERT.
In Afghanistan sind Taliban-Kämpfer ins Regierungsviertel der Hauptstadt Kabul vorgedrungen und haben sich Gefechte mit den Sicherheitskräften geliefert. Die Islamisten kamen dabei dem Palast von Präsident Karzai so nah wie noch nie. Angeblich galt der Angriff auch dem Hauptquartier des US-Geheimdienstes CIA, dessen Büros in einem nahegelegenen Hotel untergebracht sind.
Die Gefechte zwischen afghanischen Eliteeinheiten und den Taliban-Kämpfern dauerten 1,5 Stunden. Nach Angaben des Innenministeriums wurden alle 4 Angreifer getötet, auch 3 Sicherheitskräfte starben. Präsident Karzai soll in seinem Palast gewesen sein, aber nach Aussagen aus seinem Umfeld war er nie in Gefahr. Wie die schwer bewaffneten Attentäter mit gefälschten Papieren durch mehrere Checkpoints gelangen konnten, ist noch unklar. Im Nordosten des Irak sind bei 2 Selbstmordanschlägen mindestens 11 Menschen getötet worden. 55 sollen nach Behördenangaben verletzt worden sein. Die Vorfälle ereigneten sich südlich der Stadt Kirkuk. Erst gestern waren bei einer Serie von Anschlägen in der Hauptstadt Bagdad mindestens 31 Menschen getötet worden. In den vergangenen Monaten ist die Zahl extremistischer Gewalttaten im Irak wieder gestiegen. Beobachter führen dies auf den sich verschärfenden Konflikt zwischen Sunniten und den regierenden Schiiten zurück.
US-Präsident Obama will den Klimaschutz zu einem zentralen Bestandteil seiner künftigen Politik machen. In einer Rede an der Universität Georgetown kündigte er vor wenigen Minuten eine umfassende Initiative an. Obama nannte unter anderem als Ziel, den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich zu verringern. Die USA sollten zum internationalen Vorreiter beim Klimaschutz werden, sagte der US-Präsident. Die brasilianische Präsidentin Rousseff geht nach den tagelangen Massenprotesten im ganzen Land auf die Demonstranten zu. Sie versprach Investitionen in das Gesundheits- und Bildungssystem sowie in den öffentlichen Nahverkehr. Die von den Demonstranten angeprangerte Korruption soll künftig härter bestraft werden. Zudem stellte sie eine Volksabstimmung für umfassende politische Reformen in Aussicht. Aus der Protestbewegung kamen skeptische Reaktionen.
Der Druck der Straße zeigt Wirkung. Brasiliens Staatschefin gelobt nach einem Treffen mit Gouverneuren und Bürgermeistern, Besserung für das Land. In ihrer Rede vergangene Nacht rief die Präsidentin zu einem Referendum über politische Reformen auf, das im September oder November stattfinden könnte. Voraussetzung dafür wäre allerdings die Zustimmung des in der Bevölkerung ungeliebten Kongresses. Aufbruchstimmung im WM-Gastgeberland, das erhoffen sich nun die Menschen. Investiert werden darf nicht mehr nur in Sportveranstaltungen und glanzvolle Stadien. Das war die Forderung der Protestbewegung und das verspricht nun die Präsidentin. Verbesserungen bei den Grundbedürfnissen im Nahverkehr, dem Gesundheits- und Bildungssektor und einen Umbau des von Korruption durchsetzten politischen Systems. Die WM ist eine Schande. Dafür gibt der Staat Unsummen aus und hier können die Kids nur barfuß Fußball spielen. Die Unzufriedenheit bleibt. Die Ankündigung der Regierung sei noch zu wenig konkret. So heißt es aus der Protestbewegung. Frau Rousseff hat uns als Analphabeten bezeichnet. Wenn wir nicht ausgebildet werden, dann liegt das an der Regierung. Auch letzte Nacht wurde demonstriert, wie hier in Rio de Janeiro. Es soll so lange weitergehen, bis tatsächlich Taten folgen. Wir sind stolz, Brasilianer zu sein, singen sie. Die Demonstrationen haben ein neues Selbstbewusstsein erzeugt.
Die Polizei hat in einer groß angelegten Razzia Wohnungen von islamistischen Terrorverdächtigen durchsucht. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft stehen zwei Männer unter Verdacht, Anschläge mit ferngesteuerten Modellflugzeugen voller Sprengstoff geplant zu haben. Sondereinsatzkommandos rückten unter anderem in Fellbach bei Stuttgart und in München an. Es gab aber keine Festnahmen. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die Pläne hätten sich in einem frühen Stadium befunden. Gegen weitere Verdächtige wird wegen Finanzierung des islamistischen Terrorismus ermittelt. Minijobs sind nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes eine Niedriglohnfalle und müssen deshalb reformiert werden. Zusammen mit 16 anderen Verbänden hat der DGB dazu einen Aufruf veröffentlicht. Darin heißt es, trotz Job drohe Armut und später Altersarmut. Die Regelung verhindere den Ausbau regulärer Teilzeitarbeitsplätze mit Perspektive. Insgesamt gibt es derzeit rund 7 Millionen Minijobs in Deutschland. Neuer Moderator bei den Tagesthemen wird Thomas Roth, der bisherige Leiter des ARD-Studios in New York. Das haben die ARD-Intendanten auf ihrer Tagung in Mainz beschlossen. Roth wird die Sendung im Wechsel mit Karim Joska präsentieren. Er übernimmt den Posten von Tom Buro, dem künftigen Intendanten des WDR. Aber auch Ingo Zamperoni, bisher vertretungsweise als TT-Moderator zu sehen, wird weiter durch die Sendung führen.
Es war Sache des Vorgängers, den Nachfolger zu loben. Einstimmig hatten die ARD-Intendanten die Weichen gestellt und Tom Buro war der erste Gratulant.
Thomas Roth hat genau die, sagen wir mal, Weltläufigkeit und die internationale Erfahrung, die bisher alle Tagesthemenmoderatoren hatten. Er hat die Welt gesehen, Südafrika, Moskau, New York. Also die Zuschauer nehmen ihm ab, dass er ein kompetenter Journalist ist.
Thomas Roths erste Auslandsstation 1988 war Johannesburg. Es folgten zweimal Moskau, unter anderem mittendrin im Bürgerkrieg in Georgien. Dann Chef im Hauptstadtstudio in Berlin und zuletzt in New York.
Jetzt darf ich auf der anderen Seite sein und ich hoffe, dass ich all die Erfahrung, die ich in den Jahren eben von außen erworben habe, auch mit in die Sendung einbringen kann.
Ingo Zamperoni, der bisherige Vertreter der beiden Hauptmoderatoren, wird künftig häufiger zu sehen sein. Über seine Zukunft an der Seite von Karin Mioska und Roth war viel spekuliert worden.
Bei Thomas Roth ist es so, dass wir bis zum Erreichen seines, ich glaube, 65. Lebensjahres einen Vertrag haben. Das sind dann 3 Jahre und 4 Monate. Und das ist ja dann ganz normal, dass er dann ausscheidet. Und da ist ja kein Geheimnis, dass dann Ingo Zamperoni gute Chancen hat.
Vor 9 Tagen nahm Tom Buro seinen Abschied bei den Tagesthemen. Seit heute weiß man, wer künftig auf seinem Stuhl sitzt. Dienstbeginn ist vermutlich der 1. August.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 26. Juni.
Tiefer Luftdruck und kühle Meeresluft geben den Ton an. Daher bleibt es auch in den kommenden Tagen bei wechselhaftem und für die Jahreszeit zu kühlem Wetter. In der Nacht und morgen Vormittag muss zwischen Ostsee und Erzgebirge sowie an den Alpen mit Dauerregen gerechnet werden. Nach Mitternacht lockern die Wolken vor allem im Westen und Nordwesten auf. Am Tag zeigt sich die Sonne am häufigsten im Südwesten, sonst Sonne, Wolken und einzelne Schauer. Im Süden sind am Nachmittag auch Gewitter mit dabei. Der Wind wird mäßig, in der Nordosthälfte frisch, in Böen stark, dort an der See und auf den Bergen stürmische Böen. In der Nacht 13 Grad auf Rügen und 4 Grad in der Eifel. Am Tag 11 Grad im Erzgebirge und 21 Grad im Breisgau. Die Aussichten. Wechselhaftes Wetter am Donnerstag. Am Freitag ist es im Westen und Nordwesten regnerisch, sonst Sonne, Wolken, Schauer und einzelne kurze Gewitter. Durchwachsen verläuft der Samstag, wobei es dann etwas wärmer wird.
Wir sind wieder da um 22.15 Uhr mit den Tagesthemen. Netzspionage. Karim Joska fragt den obersten Datenschützer Peter Schaar, ob unsere Daten überhaupt noch zu schützen sind. Und herzlich willkommen. Thomas Roth wird neuer Moderator der Tagesthemen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.